Hallo und einen schönen guten Abend hier im Bürgerfunk bei Radio Warendorf. Die AIDS-Hilfe-Aalen ist schon wieder auf Sendung mit dem zweiten Teil des Interviews von Matthias Gerschwitz. Für euch am Mikrofon Wolfgang Speckmann.
AIDS-Hilfe Aalen e.V., Beratungsstelle für den Kreis Warendorf.
Mit seinem Buch Endlich mal was Positives, in dem er über HIV und seinen Umgang mit der 1994 diagnostizierten Infektion berichtet, habe er schon früh begonnen, in Zusammenarbeit mit AIDS-Hilfen und Gesundheitsämtern Schulveranstaltungen zur Aufklärung und Prävention durchzuführen, sowie Lesungen und Vorträge zu halten. Das Ziel? Informationen vermitteln, Wissen aktualisieren, Diskriminierung und Ausgrenzungen abbauen und die Bereitschaft zu HIV-Tests erhöhen. Matthias Gerschwitz hat seine Lesetour im Flächenkreis Warendorf fast beendet und ich habe ihn natürlich in die AIDS-Hilfe Aalen eingeladen, um mit mir dieses Interview zu machen. Dieses ist nun der zweite Teil des Interviews. Und ich habe Sandra König mit dazu geholt.
Ja, ich war ja damals ganz froh, dass ich die E-Mail bekommen habe von Matthias Gerschwitz mit dem Angebot, aus dem Buch zu lesen. Ich konnte mir da erst nicht so ganz viel drunter vorstellen, wie das in Schule funktionieren würde. Aber weil wir ja ein Jubiläum hatten, haben wir dich ja erstmal eingeladen.
Stimmt, das war euer 25-Jähriges, glaube ich.
Genau,
ne?
Ja. Unser 25-Jähriges im feierlichen Rahmen im Volksbankforum. Und wir hatten vorher aber schon die Patenschaft für einen Tag, ein Projekt, wo Schulen eigene Aktionen zum Welt-AIDS-Tag machen. Und da war dann die Idee, als Dankeschön quasi und um das Thema HIV nochmal in die Schule zu bringen, hatte ich denen dann angeboten, dass wir an zwei Schulen eben mit Matthias kommen und da eine Veranstaltung machen. Und so ist das letztendlich angefangen, 2011.
Und wobei es mich freut zu hören, dass du dir nicht vorstellen konntest, wie das mit der Lesung aus dem Buch funktionieren soll, weil ich habe tatsächlich anfänglich aus dem Buch gelesen, dann aber festgestellt, dass es eigentlich viel zu langweilig ist für Schüler. Die konnten dann hinterher Fragen stellen, aber wenn sie zwischendurch welche hatten, haben sie die hinterher natürlich vergessen. Das war alles ein Kokolores, wenn man es von heute aus betrachtet. Ich habe es allerdings ein paar Jahre so bundesweit auch durchgeführt, aber bin dann tatsächlich auch im Gespräch mit Sandra, bin ich dann auf den Trichter gekommen, dass ich lieber einen Vortrag halte, der lebendiger ist, wo ich Fragen zwischendurch beantworten kann, wo ich auch ein bisschen durch die Reihen gehen kann, wenn der Raum da ist, um eben die Schüler auch weiter mitzunehmen oder SchülerInnen auch mitzunehmen dann und zu achten, dass sie einfach nicht alle einschlafen zur selben Zeit zumindest. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, muss ich allerdings auch sagen. Also nicht mit dem Einschlafpotenzial, sondern mit dem Wachbleibpotenzial. Und so hat sich das immer weiterentwickelt. Na, anfänglich sind wir zu zweit mit meinem damaligen Smart hier durch den Landkreis geguckt. Da war die ganze AIDS-Hilfe Aalen und die ganze Werbeagentur Gerschwitz saß in einem Smart und hat den Landkreis unsicher gemacht.
Ja, und es sind halt auch einfach immer mehr Schulen dazugekommen. Also Prävention ist ja immer schon eine Aufgabe hier von der AIDS-Hilfe. Und es gab auch Kontakte zu verschiedenen Schulen, wo ich dann sonst hingegangen bin. Viele große AIDS-Hilfen haben ja auch quasi Peer-Projekte oder sagen, ich habe jemanden, der mit HIV lebt und die Person kommt dann mit und berichtet ein bisschen. Und das habe ich hier im Kreis Warendorf zum Beispiel gar nicht. Es gab ein, zweimal vielleicht in all den Jahren jemanden, eine Person, die gesagt hat, ich könnte mir das vorstellen, aber so beim näheren Betrachten sich dann quasi den Fragen auch auszusetzen von SchülerInnen, war dann eigentlich bei diesen Menschen immer eher so, ach nee, vielleicht doch lieber nicht. Und deswegen war ich aber auch am Anfang so ein bisschen besorgt, oh mein Gott, wer weiß, was die fragen und hoffentlich kann er das haben oder genau, habe dann aber sehr schnell gemerkt, der Matthias kann das gut haben.
Der kann das, ja. Es gab ja damals den schönen Satz, jede AIDS-Hilfe hat ihren ortsüblichen oder ortstypischen HIV-Infizierten, aber der will dann auch nicht immer irgendwie mit, weil der ist das auch irgendwann leid, weil der trifft die Leute dann auch auf der Straße und dann weiß man nicht, wie man umgehen soll und so. Und ich kann auch sehr gut verstehen, dass es Leute gibt, die dann nicht ständig drüber reden wollen irgendwann und vor allem dann vor Schülern, da sehen sie jetzt auch keinen wirklichen Gewinn drin für sich selber. Das ist bei mir ein bisschen anders, weil ich habe durchaus dann eine Art Mitteilungsbedürfnis, wenn man so will. Auch Freunde von mir, die regen sich immer auf, wenn ich da auch in der Kneipe manchmal ein Gespräch mit Leuten anfange. Weil ich finde das schon ganz wichtig, immer so ein bisschen am Puls der Zeit zu sein und auch mitzukriegen, wie Leute ein Thema sehen, wie sie ticken oder auch zu sehen, wo sind noch Vorurteile, wo müssen wir vielleicht dieses oder jenes nochmal ein bisschen näher bringen. Und es hat sich letztendlich aber gezeigt, und das gilt für alle Schulen in diesem Lande und wo auch immer, wenn da vorne jemand steht, der von sich selber berichtet, der aus seinem eigenen Leben berichtet, dann hat das eine ganz andere Qualität, als wenn jemand steht, der von etwas erzählt, wo er oder sie nicht selber betroffen ist. Sandra ist natürlich sehr dicht an der Sache, weil du mit den ganzen Menschen zu tun hast, die mit HIV leben, ihre Problematiken haben, sich bei dir auch ausschütten mit dem, was sie haben. Oder auch du kriegst auch die Ängste und Sorgen mit, wenn es in der Beratung ist zum Beispiel. Das habe ich ja etwas weniger. Ich habe 10 Jahre ein Forum moderiert, ein bisschen was habe ich da auch mitgekriegt. Aber für Schüler ist es einfach spannend, wenn da jemand steht, wo sie sagen können, boah, das hat er tatsächlich durchgemacht, so war das, boah, und der kann da heute so locker flockig drüber reden. Das finden die einfach sehr spannend und für die Lehrer und Lehrerinnen vor allem, sind sehr viele Lehrerinnen in dem Bereich, die solche Projekte auch tatsächlich dann umsetzen. Das ist auch eine sehr spannende Geschichte, weil sie selber immer auch noch was dabei lernen, das finde ich toll. Und manche sind auch froh, wenn sie das Thema nicht selber behandeln müssen.
Supply my sky blue after you. Could I love after you? Why? should I take the time to try? For who else could qualify after you? Hold my hand and swear you'll never cease to care. For without you there, what would I do? I could search years, but who else could change my tears into laughter after you? After you, who could supply
Edsel für Aalen e.V., Beratungsstelle für den Kreis Warndorf.
Und es ist ja auch eine total gelungene Kombination, finde ich. Also wenn man das Buch wirklich liest oder auch im Vortrag, ist es ja eine Kombination aus letztendlich der Geschichte von HIV bis heute, und also vom Anfang bis heute, verbunden aber mit deiner eigenen Geschichte. Und ich glaube, das macht es einfach auch so anschaulich für Jugendliche, weil die direkt eine Verbindung dazu dann kriegen. Das ist was anderes, als wenn man sich jetzt irgendwie auf einer Seite eine Zusammenfassung, eine geschichtliche durchlesen würde. Und so könnt ihr aber auch das, was du erzählst, glaube ich, nochmal anders einordnen, weil ja manche heutzutage aufwachsen und wissen schon, okay, HIV ist behandelbar, es ist eine chronische Infektion, hat so ein bisschen diesen AIDS-Schrecken verloren. Andererseits sind aber zum Teil auch Lehrkräfte, die selbst berichten, was für gruselige Präventionsveranstaltungen die besucht haben. Und wenn dann jemand so den Bogen schlagen kann, ist das, glaube ich, für Jugendliche einfach viel besser nachzuvollziehen und einzuordnen.
Also am Anfang, nicht hier im Kreis, sondern woanders, war auch das Problem, wenn du Lehrer oder Lehrerin hattest, die selber einen Freund an die Folgen von HIV verloren haben. Die waren natürlich dann immer ganz aufgeregt, weil ich relativ locker flockig und auch optimistisch und positiv über die ganze, positiv im doppelten Sinne, über die ganze Sache berichte, weil mein Credo ist, so schlimm HIV ist und so schrecklich das ist und so ernsthaft das Thema auch ist, wenn du etwas vermitteln willst, musst du das mit einem Lächeln oder einem Augenzwinkern machen. Das ist die einzige Chance, dass das wirklich hängen bleibt. Wenn du dich hinstellst und mit dem moralinsauren Zeigefinger winkst, dann sind die sofort weg. Dann ist das Interesse weg und dann bist du raus aus der Nummer und dann ist das sogar eher kontraproduktiv. Und das ist eben das Spannende, dass wenn dir, ich wollte ja immer, wie gesagt, Schulveranstaltungen machen und hab die den Kontakt gehabt und jetzt, also auch hier im Kreis, das wechselt ja von Hauptschulen, Gesamtschulen, Realschulen, Gymnasien. Oder wenn wir eine Krankenpflegeschule zum Beispiel sind, was nochmal eine ganz eigene Spezies ist, dann merkst du eben auch, wie unterschiedlich eins das Vorwissen ist, wie unterschiedlich auch das Interesse dran ist, Weil je älter die Schüler und Schülerinnen sind, desto eher stehen sie am Thema Sexualität natürlich, desto eher wissen sie auch, wie das in ihrem Bereich irgendwie dann Platz greifen kann oder eben wie das auch berufliche Auswirkungen hat. Und ich mache einerseits wahnsinnig gerne diese Präventionsgeschichte bei jungen Schülern, also 18., 9. Klasse, obwohl da manchmal ein bisschen schwierig ist, an die ranzukommen. Ich finde, 10., 11. Klasse ist super toll, weil du mit denen auf einem völlig anderen Level reden kannst. Und wenn du in Krankenpflegeschulen gehst, wo Menschen wirklich auf einen Beruf vorbereitet werden, in dem das ein Thema ist, wo Vorurteile oder Unwissen wirklich schädlich sind, aber du dann auch wieder so viele Erfahrungen stößt, die in ihrem täglichen Ausbildungsbereich kriegen, aus dem ich auch wieder lerne. Das ist unglaublich spannend. Und dafür, muss ich sagen, komme ich viel zu gerne hier in den Kreis.
Ich möchte am Montag mal Sonntag haben und Feierabend vorm Aufstehen sagen. Ich möchte ganz sorglos verreisen können und Erdteile wie meinen Garten kennen. Ich möchte mal etwas ganz Nutzloses kaufen und barfuß allein durch den Kongo laufen. Ich möchte mit dir nach Australien fliegen und Sonnenbrand am Mississippi kriegen. Ich möchte im Winter mal Sommer haben und nachts in römischen Brunnen baden. Ich möchte einmal in Juwelen wühlen und mich als Schwan unter Enten fühlen. Ich möchte meine eigenen Nerze züchten und mich an die Brust eines Stierkämpfers flüchten. Ich möchte im Juli das Mittelmeer pachten und von meiner Yacht die Küste verachten. Ich möchte am Montag mal Sonntag haben und nie mehr in drohenden Rechnungen graben. Ich möchte nach keiner Beförderung mehr streben und meinem Alltag den Abschiedskuss geben. Ich möchte am Montag mal Sonntag haben und nie mehr in drohenden Rechnungen graben. Ich möchte nach keiner Beförderung mehr streben und meinem Alltag den Abschiedskuss geben.
Matthias Gerschwitz ist im Interview mit mir und Sandra König von der AIDS-Hilfe Aalen. Das Buch »Endlich mal was Positives« hat Matthias 2009 geschrieben und 2018 wurde es aktualisiert. Endlich mal was Positives, Band 2, interessant und informativ, Wissenswertes zu HIV und AIDS, hat er 2015 veröffentlicht. Ist es nicht langsam an der Zeit für eine Neuauflage?
Nein, ich hatte das mal vor. Ich hatte das in der Tat echt mal vor zwischendurch. Ich hatte auch eine andere Idee. Da haben wir auch drüber gesessen. Es war auch so eine Überlegung, ob man das so zum 35. Jubiläum, dann was letztes Jahr war, ne? Vorletztes Jahr war, ob man das dazu macht. Aber das hat bei mir hinten und vorne nicht hingehauen und auch zeitlich nicht. Und irgendwie war die ganze Idee auch eigentlich unausgegoren. Obwohl ich es gern gemacht hätte. Ich habe für mich persönlich das Problem, ich möchte nicht auf HIV reduziert werden. Ich gehöre zwar zu den Leuten, die sehr viel zum Thema sagen können, weil sie auch viel reden können, also babbeln können letztendlich und Leute auch in Grund und Boden reden zur Not. Aber ich möchte nicht darauf reduziert werden. Ich habe viel zu viele andere Interessen. Und wenn du dieses Kaleidoskop von Büchern anguckst, was ich geschrieben habe, du musst ja nochmal auf die Website gucken, dann siehst du eben, das war jetzt in Düsseldorf so schön, das Credo, was ich habe beim Schreiben, ich versuche Geschichten über Geschichte zu erzählen. Und unter dem Rubrum kannst du auch das HIV-Buch mit einpacken. Der zweite Band vom HIV-Buch ist zwar sicherlich auch schön, aber das ist tatsächlich mehr eine sachliche Geschichte, wo ich draus bin. Das hat mit mir nicht viel zu tun. Das ist also eine andere Qualität als der Erstband. Natürlich gibt es ganz viele Bücher wie Tütü und Zack Zack, da hinten steht es gerade, oder wie das Buch über die Steinermühle, wo ich gar nicht drin stattfinde, wo ich aber das durch meine Augen betrachte. Also stecke ich auch wieder ein Stück weit mit drin. Und das ist eben das, was bei den Büchern funktioniert, was im zweiten Band nicht gelungen ist, finde ich.
Aber ich glaube auch, was wirklich zieht, ist halt einfach die Verbindung mit der persönlichen Geschichte.
Ja, es ist die Geschichte, die Authentizität, wie man so schön sagt.
Genau, und du sagst ja auch ganz klar, es ist halt mein Umgang, das ist mein Ding. Es gibt andere Leute, die können das nicht oder machen das nicht. Und ich finde auch, das ist ein wichtiger Teil in der Lesung in den Klassen immer zu sagen, also ich kann das, ich habe ein breites Kreuz, ich bin irgendwie da selbstbewusst aufgewachsen, aber viele andere können es halt nicht. Und ich glaube, dass da die Lesung auch, man bildet da ja Menschen so ein bisschen fort und die tragen das dann ja auch weiter, im besten Fall. Ja, ich bekomme ja immer die positiven Rückmeldungen aus den Schulen und auch unmittelbar, wenn wir unterwegs sind, von den Schülerinnen und Schülern, die teilnehmen. Aber was gab es denn sonst für erste Reaktionen auf dein Buch?
Also ich kriege in der Tat auch von Schülern oder Schülerinnen auch nach den Veranstaltungen positive Reaktionen im direkten Gespräch. Manche schicken mir auch eine E-Mail. Da muss ich dann manchmal so ein Tränchen wegdrücken, weil das so süß geschrieben ist, so zauberhaft geschrieben ist, dass mich das wirklich anrührt, wenn ich wirklich was bewegt habe. Aber ich habe als Reaktion auf das Buch direkt auch Rückmeldungen gekriegt. Da stand ich ein bisschen fassungslos gegenüber, weil ich damit gar nicht gerechnet hatte. Du denkst ja, wenn du so ein Buch über HIV schreibst, welche Absatzchancen hast du, welche Zielgruppe hast du, wie viel werden davon verkauft werden. Du landest bei dem Gedanken, das waren damals 2009, als ich das geschrieben habe, gab es 3.500 Neudiagnosen pro Jahr oder zwischen 3 und 3.500. Dann habe ich gedacht, okay, wenn du 3.500 Neudiagnosen hast, für die kann das Buch eine Hilfestellung sein. Was kommt jetzt auf mich zu? Das war ja auch so die Intention. Und dann gibt es hier noch ein bisschen Umfeld. Wie muss ich jetzt mit dem oder der umgehen, wo die jetzt infiziert ist? Dann kommst du so auf eine Zielgruppe von 5.000, die du im Jahr bedienen kannst damit. Das hat natürlich nicht funktioniert, weil, was ich nicht bedacht hatte, nicht jeder, der eine HIV-Diagnose bekommt, will sich gleich intensiv damit auseinandersetzen. Es hat mir aber, wie gesagt, eröffnet, eben diese Schulveranstaltungen zu machen oder diese Lesungen an den unterschiedlichsten, auch sehr schönen Orten. Aber es hat auch dazu geführt, dass das Buch eine Qualität gewonnen hat, die ich nicht vermutet habe. Es klingt jetzt ein bisschen, ich mag das ungern so formulieren, obwohl ich den Begriff lustig finde. Es ist ein Mädchenbuch geworden, um es mal ganz böse zu formulieren. Weil ich habe ganz viele Reaktionen von Müttern, von Schwestern, von Cousinen, von Tanten, von den besten Freundinnen eines Menschen, der HIV-positiv getestet wurde, bekommen, die mir geschrieben haben, ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Dann habe ich das Buch gefunden und ich bin viel ruhiger geworden, weil ich habe ganz viel gelernt. Das heißt, offensichtlich ist das Buch gar nicht für Menschen, die positiv getestet wurden, so spannend, als vielmehr für die Umgebung. Mir hat wirklich auch mal einer gesagt, ich muss das Buch nicht kaufen, ich bin selber positiv, mir muss keiner erklären, was das ist. Kann ich voll mitleben, weil jeder hat seine eigene Erfahrung, seinen eigenen Umgang. Es kann manchmal interessant sein zu vergleichen, wie war das bei dem, wie ist das hier. Auch da habe ich viel Resonanz in dieser Frage bekommen. Aber ich bin auch völlig okay damit, wenn jemand sagt, also für mich ist das nichts. Ich zwinge niemanden, das Buch zu lesen. Aber spannend ist wirklich, dass aus dem Umfeld so viele positive Reaktionen kommen oder gekommen sind und zum Teil auch noch kommen. Aber auch neulich vor einiger Zeit eine Mutter in dem Forum hat gesagt, ich habe das Buch gekauft, bist du das, der das geschrieben hat? Ich sage, ja, tut mir leid, muss ich sagen, bin ich wirklich. Und dann hat sie sich überschwänglich bedankt, weil sie so viel Ruhe gekriegt hat im Umgang, sodass sie auch wirklich sehr viel vernünftiger mit ihrem Sohn umgehen konnte und den nicht eben so bemuttert und du armer Kerl, was machen wir denn jetzt und morgen musst du sterben oder so. Das ist ja Quatsch, das ist ja heute nicht mehr so. Aber natürlich, Mütter können nicht aus ihrer Haut raus. Und da bin ich auch manchmal sehr dankbar dafür, dass sie das nicht können. Meistens. Aber dass man da wirklich so ein bisschen Hilfestellung geben kann an Stellen, wo man es eigentlich gar nicht geplant hat, das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und ich sage immer nur die Lehrerin hier aus dem Kreis, wir lassen Namen und Ort mal weg, die mir nach einer Veranstaltung schrieb, sie wollte mir noch schnell die Resonanz der Schüler mitgeben, das sei super gut gelaufen, der wäre coole Socke, kommt dann nochmal wieder, klasse war der und war das spannend. Und dann hat sie gesagt, ich muss bei Ihnen große Abbitte leisten. Ich habe den Schülern gestern noch gesagt, also morgen kommt da jemand zu uns, der hat ein ganz schweres Schicksal, seid bloß nett zu dem. Und dann schrieb sie, da konnte ich noch nicht wissen, dass doch jemand wie Sie kommt. Und das ist einfach eine zauberhafte Geschichte. Und ich habe diese Lehrerin gleich gedanklich in den Arm genommen und wir haben uns dann auch mal verabredet und haben uns dann mal zusammengesetzt und das war ausgesprochen schön. Und ich freue mich immer, wenn ich sie sehe. We'll be right back.
Aidshilfe Aalen e.V., Beratungsstelle für den Kreis Warndorf.
Und mir fällt gerade ein, du hast ja auch verdientermaßen einen Preis bekommen für das Buch.
Ja, das war eine spannende Geschichte. Ich kriegte eines Tages eine E-Mail, sehr geehrter Herr Gerschwitz, Sie sind in der Vorauswahl für den Anne-Marie-Mathesen-Preis, der dann und dann, also 2009 kam das, der im März 2010 anlässlich der Münchner HIV- und Hepatitis-Tage vergeben wird. Und wir würden uns freuen, Sie da zu begrüßen und Bipapo und alles drum und dran. Und ich denke, hurra, was ist denn das überhaupt? Und da muss ich erst mal nachgucken, Anne-Marie-Mathesen, Name sagt einem nichts. Gott sei Dank kann ich sagen, gibt es ja Google und Wikipedia und Dergel. In dem Fall muss ich sagen, Gott sei Dank. Bei anderen Themen, so wie HIV-Symptome, bin ich da ein bisschen zickig. Und dann habe ich halt gelesen, Anne-Marie Mathesen war eine deutsch-niederländische, surinamesische Frau, die mit einem Amerikaner verheiratet war. Eine ganz schräge nationale Konstellation, die in San Francisco gelebt habe zu den Zeiten, als die HIV-Pandemie ausbrach. Und die mitgekriegt hat, hier ist irgendwas, das ist nicht in Ordnung, und zu den entsprechenden Stellen gegangen ist und hat gesagt, kann man irgendwas tun, kann man irgendwie helfen. Und die haben alle gesagt, nee, da kann man nicht helfen, da kann man nichts machen und vor allem, da können sie auch nicht hingehen, weil da stecken sie sich an und dann sterben sie auch und das geht gar nicht. Und hat die gesagt, was soll der Quatsch, und ist hingegangen und hat gesagt, so, was kann ich machen? Und hat angefangen, dann todkranke Menschen zu pflegen, sich um die zu kümmern. Und sie hat mal irgendwann in einem Interview gesagt, ich habe 256 Menschen gepflegt, davon haben 11 überlebt. Und das ist für Anfang der 80er verdammt viel. Das ist wirklich verdammt viel. Und jetzt ist dieser Preis und ich bin in der Vorauswahl. Und ich bin nicht nur um Zentimeter, ich bin gefühlt um Meter gewachsen, weil in Kombination mit dieser Frau genannt zu werden, ein Preis, der nach ihr benannt ist und den sie auch persönlich übergeben sollte, dann in Frage zu kommen, das war eine unglaublich große Ehre. Dann ist sie allerdings im Januar 2010 gestorben und ihr Sohn kam dann nach München und den Preis habe ich mir dann geteilt mit zwei anderen Preisträgern, das fand ich völlig okay, weil das waren wirklich coole Sachen. Eine Mariella Lenzen, glaube ich, war das, die Nonne, die viel in der HIV-Arbeit gearbeitet hat, die sich mit der Kirche überworfen hatte, irgendwie weiß nicht mehr genau, was das war. Und dann gab es, und dann ein Münchner Frauenprojekt, mit Namen weiß ich nicht mehr. Wird dir aber wahrscheinlich was sagen, wenn du den Namen hörst, wen ich ihn wüsste. Man ist ja keine 60 mehr. Und das fand ich super gut. Und dann habe ich diesen Preis gekriegt und dann erzählt mir der Sohn hinterher, dass seine Mutter mein Buch noch gelesen hat und dass sie ganz beeindruckt war. Und da bin ich wirklich irgendwie runtergefallen. Da bin ich hingegangen. Das war einfach nur toll. Und dann kommt ganz spannenderweise, komme ich wieder zurück aus München nach Berlin und bin vorher schon angefragt worden, ob ich im WDR 2 bei Christiane Westermann in der Sendung, weiß gar nicht mehr, wie die hieß, wo sie immer Gäste, Talkgäste hatte, Moontalk war das genau. Da hatte sie den Professor Norbert Brockmeier von der Uni Bochum da, der ja auch im Kompetenznetz HIV ein ganz wesentlicher, toller, unglaublich kompetenter Mann ist. Den hatte sie als Gast und das Konzept der Sendung sah vor, dass immer ein Überraschungsgast per Telefon zugeschaltet wurde und der war nun ich. Und das war sehr lustig, weil sie hatte den Professor Brockmeier gefragt, er wäre ja nun in München auf den HIV- und Hepatitis-Tagen gewesen und er würde sich ja so viel mit HIV befassen, ob er dann auch eine rote Schleife trüge. Und hat er gesagt, nee, sagt er, das machen wir eigentlich nicht. Und als ich dann zugeschaltet wurde, habe ich gesagt, Herr Professor, ich stimme Ihnen voll und ganz zu, ich trage die auch nicht. Das machen wirklich Leute, die da tätig sind, ich weiß nicht, irgendwie nicht oder ausgesprochen selten. Das war ein sehr angenehmes Gespräch, 10 Minuten, das war easy going, hat Spaß gemacht. Ich habe dann dem Redakteur hinterher eine Mail geschickt und habe geschrieben, ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt, ich fand das ganz toll und er möge bitte Christine Westermann grüßen. Christine heißt er, sorry. Und weil ich wäre sowieso ein großer Fan von ihr. Und das muss er ihr weitergeleitet haben, denn ich kriegte von Christine Westermann eine Mail, in der sie sich selber nochmal bedankte, dass ich zugeschaltet war. Und dass ich ja mein Buch gelesen habe, das hatte ich ihr vorher über Dreiecken zukommen lassen. Wozu wohnt meine Schwester in Köln und arbeitet beim WDR, hatte denn ihr Exemplar da in der Redaktion abgegeben. Und dass sie ganz beeindruckt sei und sie finde das so toll, dass ich einen Preis bekommen habe, der nach Annemarie Madison benannt sei, weil sie Kind wäre mit der Frau befreundet gewesen. Die hat mal eine Zeit lang in San Francisco gelebt und hat sie unter anderem auch interviewt. Und über das Interview haben sich die beiden angefreundet. Und das ist natürlich nochmal so eine Nummer, da rutscht du nochmal irgendwo gefühlt 20 Zentimeter oder mehr in die Höhe. Und das sind so Geschichten im Zusammenhang mit diesem Buch, da stehe ich daneben und sage, boah ey.
Ja, verrückt, wie sich die Kreise da manchmal schließen, ja. Gab es denn jemals irgendwas Negatives oder dass du mal einen Moment lang gedacht hast, boah, das mache ich nicht mehr oder ich gebe mir das nicht mehr in den Schulen?
Also im Zusammenhang mit dem Preis ist eine Geschichte passiert, die ich bis heute noch sehr schräg finde, weil es gab in Berlin mal so eine Geschichte, da ging es darum, es gibt HIV im Dialog und sowas zu Veranstaltungsreihen und ähnliche Geschichten. Und viele solcher Veranstaltungsreihen loben dann auch Preise aus, um auch Presseerwähnungen zu kriegen. Das ist wie bei den Filmfestspielen, ne, mit Cannes oder wo auch immer, Berlinale. Das sind ja eigentlich nur die Deckel dafür, dass eigentlich harte Filmgeschäfte betrieben werden. Aber da hattest du Presse-Coverage und alles drum und dran. Und auch dieser Preis, den ich da gekriegt habe, Annemarie Madison-Preis, ist jetzt eigentlich auch so eine Geschichte. Und dann ging es darum, ob dieser Preis an Nadja Ben-Aissa gehen sollte. Das war damals die Geschichte, die auch durch die Presse ging, wo sie ja angeklagt war, weil sie jemanden mit HIV infiziert haben sollte. Und die Leute haben sich sehr unterschiedlich dazu geäußert und ich habe mich dann zu Wort gemeldet und habe gesagt, naja, ich habe ja auch mal einen Preis, was ist dieser Preis eigentlich, was soll der bedeuten? Und da haben die gesagt, ja, damit machen die dies und jenes und überhaupt. Und da habe ich gesagt, naja, ich habe ja auch mal einen Preis gekriegt, von dem ich vorher gar nicht wusste, dass es ihn gibt. Und es hat mich dann sehr gefreut. Und da kam dann gleich, ach, du willst ihn ja bloß selber haben. Nee, interessiert mich überhaupt nicht. Ich will nur einfach sagen, wir sollten nicht von unseren Wertvorstellungen ausgehen, wenn es darum geht, wenn Menschen ausgezeichnet werden sollen. Da steckt schon eine Idee dahinter. Mhm. Und das sollten wir auch gutheißen. Ob man jetzt die Geschichte von Nadja Ben-Aissa gut findet oder schlecht, das steht auf einem völlig anderen Tapet. Ich habe da auch meine eigene Meinung zu. Ich bin auch der Überzeugung, dass letztendlich bei dieser Gerichtsverhandlung sich alle, bis auf den, der diese Anzeige damals gemacht hatte, sich wacker geschlagen haben. Fand ich also okay. Ganze Verhalten letztendlich im Vorfeld ist so viel Mist, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Also wie gesagt, es geht nicht darum, ob jemand einen Preis haben will, es geht einfach darum, da wird jemand ausgezeichnet, weil jemand die Intention hat, Danke zu sagen. Und wenn abgestimmt wird und die Leute sagen, ja, das machen wir, dann ist das bitteschön so. Aber daraus zu schließen, dass jemand anders den Namen will, finde ich dann völlig bekloppt. Andererseits hast du natürlich immer so das Gefühl, wenn du jetzt ein Buch schreibst, dass du HIV-positiv bist, dann weiß das jeder. Als ich das fertig geschrieben hatte und hochladen wollte für den Verlag, habe ich gedacht, wenn du jetzt auf Enter drückst, dann weiß jeder, dass du positiv bist. Dann habe ich mir selben Moment gedacht, also die Leute, die dir wichtig sind, wissen das sowieso und die anderen kenne ich ja nicht. Und habe auf Enter gedrückt, mhm. Punkt. Ich habe mich allerdings manchmal auch ein bisschen, ich will das Wort verflucht nicht sagen, aber schon manchmal doch gedacht, du hast dich sehr weit aus der Deckung gewagt mit so einem Buch, weil du plötzlich auch so eine Art Instanz wider Willen geworden bist. Aber da ist eigentlich nichts Schlechtes draus gekommen. Lustig sind dann Geschichten, wenn du irgendwelche Leute besuchst und dann guckst du bei denen interessiert ins Bücherregal, da steht dein Buch. Oder ich habe von der Mitfahrzentrale mal aus Stuttgart jemanden mit nach Berlin zurückgenommen, der saß dann im Ort und sagte, kann es sein, dass ich dich kenne? Ich sage, ich weiß nicht, wen du alles kennst. Er sagte, kann es sein, dass du ein Buch geschrieben hast? Ja. Endlich mal was Positives. Ich sage, ja, der steht bei mir im Regal. Ach, sag ich, du hast das gekauft. Das sind natürlich so lustige Geschichten dann. Na, aber im Großen und Ganzen, ich bin mal bei einer Veranstaltung vom CSD und der AIDS-Hilfe in Dresden gefragt worden, bei so einer Lesung gefragt worden, ob ich das heute immer noch so machen würde, wie ich das damals gemacht habe, mit dem Umgang, mit dem offenen Umgang oder auch das über ein Buch machen. Und dann habe ich gesagt, naja, die Situation heute ist natürlich eine völlig andere, weil es gibt auch völlig andere Medien, mit denen man arbeiten würde. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, ich würde es wahrscheinlich wieder so machen. Weil ich finde einfach, es gibt viele Vorurteile über HIV, es gibt viel Fehlwissen, viel falsches Wissen, es gibt viel Diskriminierung, Ausgrenzung aus Gründen, die keiner nachvollziehen kann, genau genommen, wenn man es mal ganz ehrlich betrachtet. Und ich verstehe jeden, der sich nicht äußern will, der nicht sagen will, dass er positiv ist, weil er eben genau Angst hat, genau darunter leiden zu müssen. Aber wie wollen wir diese Ausgrenzung, diese Diskriminierung, diese Vorurteile aus der Welt schaffen, wenn wir nicht darüber reden und sagen, wie es wirklich ist. Die meisten Menschen haben bei HIV immer sofort den Film Philadelphia im Kopf. Der ist 3 Jahre gelaufen, bevor die antiretrovirale Therapie auf den Markt kam, die die ganze Geschichte der Infektion völlig revolutioniert hat. Vor 96 war die Sterblichkeitsrate gefühlt 100%. Mit Aufkommen der Therapie hat das nicht lange gedauert, bis die um 90% gesunken ist. Und trotzdem haben viele Leute diese Bilder im Kopf, dass man ausgemergelte Arme, so ausgemergeltes Gesicht, dünne Arme, dünne Beine, keine Haare, weiße, fahle Haut und im Bett liegt, an Maschinen angeschlossen ist und stirbt. Nö, den Gefallen tue ich euch nicht.
So surely show me, baby, saw you tonight.
Aidshilfe Aalen e.V., Beratungsstelle für den Kreis Warndorf.
Zum Glück nicht, weil ich denke, wir werden ja noch viele Jahre zusammen durchschulen.
Ich finde das kontraproduktiv, wenn ich sterben würde, weil dann könnte ich dich nicht mehr besuchen.
Genau. Nein, so wie die Rückmeldungen sind und dass sie hier sich in Kreis Warndorf zeigt, werden wir sicherlich noch mehrere Lesejahre miteinander verbringen, denke ich. Und schön fände ich natürlich auch, wenn wir noch weitere Zielgruppen dazu bekommen. Also Schulklassen ist natürlich super und da gehört das sicherlich auch hin. Aber ich finde, es gibt genauso die Zielgruppe ältere Menschen. Es gibt die Zielgruppe Menschen, die pflegen. Da sind wir jetzt an einer Pflegeschule. Aber das
ist doch genau so ein Punkt. Das habe ich doch heute in der Pflegeschule auch gesagt. Wir tun euch nicht mehr den Gefallen, dass wir an den Folgen von HIV mit 30 sterben. Wir werden heute alt.
Genau, und wir werden krank. Menschen,
wir müssen gepflegt werden, wir müssen leben in Altersheimen, wir kommen ins Krankenhaus aus anderen Gründen. Das heißt, HIV ist heute keine Frage des Alters mehr. Genau. Und diese jungen Menschen, die in dieser Krankenpflegeschule ihre Ausbildung machen, ich ziehe meinen Hut vor ihnen, ich habe große Hochachtung, weil die sich in einen Beruf begeben, der viel mehr erfordert als das, was man sich normalerweise vorstellen kann. Und wenn es um den Bereich HIV geht, dann haben die ja nicht nur das Privatleben, dass sie vielleicht auch einen Freund oder eine Freundin haben und dann auch Sex haben und möglicherweise Risiken bestehen, wie auch immer. Nein, die haben auch das Risiko, dass sie sich vielleicht im Krankenhaus in ihrer Arbeit mit dem Skalpell oder was auch immer ritzen, dass da was passieren kann. Und vor allem, und das ist den wenigsten bewusst, die werden in eine Situation gestellt, wo möglicherweise Animositäten zwischen den Heimbewohnern sind, weil es die Vorurteile wegen sexueller Orientierung oder wegen einer unheilbaren Krankheit wie HIV gibt. Und dann müssen sie sich dazwischen stellen und müssen beide Parteien eben auch auseinanderhalten und beruhigen. Und das ist deutlich mehr, als dem Onkel Fritz zu erzählen, dass er jetzt täglich seine Tabletten nehmen muss. Und das ist eine Leistung, die man gar nicht hoch genug achten kann. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich heute da wieder, wie jedes Jahr, wenn ich hier bin, sein darf, weil die jungen Damen und Herren haben sich für einen Job entschieden, der wirklich à la Bonheur unsere größte Hochachtung verdient.
Ja, Matthias, ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich, dass du den Weg wieder gemacht hast
sehr
in den
gerne.
Kreis Warndorf und dass wir wieder eine Woche miteinander verbringen konnten. Und hoffe, dass wir das einfach die nächsten Jahre noch so fortsetzen. Und
ich komme gerne wieder.
Ja, ihr Lieben, das war das große Interview mit Matthias Gerschwitz. Ich bedanke mich für die spannenden Geschichten aus seinem Leben und dass er sich die Zeit dafür genommen hat, uns diese zu erzählen. Ebenfalls bedanke ich mich bei Sandra Könning für ihr Mitwirken heute Abend. Auf der Internetseite www.aidshilfe-aalen.de gibt es einen Link für die beiden Sendungen zum Nachhören. Vielen Dank für euch am Mikrofon. Wolfgang Speckmann.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Schade, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss. Und Pinsel und die Wände.
schlimme Sachen, über die wir trotzdem lachen. Denn du bist, wir kennen dich, doch nur Farb- und Pinselstrich. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Schade.
Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage.
Doch, für heute ist wirklich Schluss.
Es geht nicht immer geradeaus. Manchmal geht es auch nach unten. Und das, wonach du suchst, hast du noch immer nicht gefunden. Die Jahre ziehen im Flug an dir vorbei. Die Last auf deinen Schultern schwer wie Blei. Jeden Morgen stehst du auf und kippst den Kaffee runter. Deine Träume aufgebraucht und du glaubst nicht mehr an Wunder. Vollgas knapp am Glück vorbeigerauscht. Was sich runterzieht, ich zieh dich wieder rauf. Ich trag dich durch die schweren Zeiten, so wie ein Schatten will ich dich begleiten. Ich werde dich begleiten, denn es ist nie zu spät, um nochmal durchzustarten, weil hinter all den schwarzen Wolken wieder gute Zeiten warten. Stell die Uhr nochmal auf Null, lass uns neue Lieder singen, so wie zwei Helikopter. Schweben wir über den Dingen. Und was da unten los ist, ist egal. Wir finden einen Weg, so wie jedes Mal. Ich trag dich durch die schweren Zeiten. So wie ein Schatten will ich dich begleiten. Ich werde dich begleiten, denn es ist nie zu spät, um nochmal durchzustarten, weil hinter all den schwarzen Wolken wieder gute Zeiten warten, wieder geile Zeiten warten. Er lässt zusammenhalten. Kommt die Sonne durch, wir sind doch Lichtgestalten, ja, das weißt du doch. Ich trag dich durch die schweren Zeiten, so wie ein Schatten werd ich dich begleiten, ich werd dich begleiten. Denn es ist nie zu spät, um nochmal durchzustarten, weil hinter all den schwarzen Wolken wieder gute Zeiten warten, wieder geile Zeiten warten, wieder gute Zeiten warten.
Verstehen, dass die Zeit reif ist, um jetzt zu gehen. 56 Wochen, alle Gläser sind zerbrochen, zwischen denen du nichts findest. Merkst du nicht, dass auch du langsam verschwindest? Ich hab ne Weile gebraucht, um zu verstehen, es geht nicht darum, was andere in dir sehen. Ich wünsch dir noch ein richtig geiles Leben, denn wie du dich veränderst, will ich nicht erleben. Ich wünsch dir noch ein geiles Leben. Was anderes willst.